Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Auto. Und falls du nicht selber fährst, sondern dich jemand zur Taufe mitnimmt, dann heiße ich dich ganz herzlich im Auto dessen willkommen, der dich gerade mitnimmt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt für uns alle eine ziemlich außergewöhnliche Situation. Für mich ist das jetzt das zweite Mal, dass ich eine Predigt in meinem Arbeitszimmer halte. Und das ist also immer wieder ein ganz seltsames Gefühl. Beim letzten Mal war es noch schlimmer als bei diesem Mal. Mittlerweile habe ich ein paar Sachen gelernt und es ist nicht mehr ganz so komisch. Aber es fühlt sich schon seltsam an, wenn man es gewohnt ist, live zu predigen, dass ich hier jetzt in meinem Zimmer auf und ab gehen kann oder aus dem Fenster gucken kann und kein Mensch dabei ist. Irgendwie ist das ganz seltsam. Naja, und auch wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der sehr viele Predigten beim Autofahren hörst, dann wird das wahrscheinlich trotzdem noch die erste Predigt sein, die du hörst, die bloß fürs Autofahren geschrieben ist. Normalerweise ist das ja schon so, dass man dann Predigtmitschnitt hört von irgendeinem Gottesdienst, aber dass das, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist, dass Predigten extra für Kassette nur gehalten werden. Und es ist einfach deswegen so, weil wir keine Zeit hatten, jetzt heute Abend einen richtigen Gottesdienst zu machen mit Lobpreis und Predigt. Und dass wir dachten, es wäre ja vielleicht auch möglich, dass man die Predigt dann auf dem Weg zur Taufe hört. Und wenn wir jetzt einen ganzen Gottesdienst gemacht hätten, dann wären wir eben an der Taufstelle, wenn es sehr dunkel gewesen ist. Und dann hätte man die Taufe nicht mehr so gut durchführen können. Also lehnt euch einfach zurück, schaut vielleicht ein bisschen nachdenklich aus dem Fenster, betrachtet die vorbeifliegende Gegend und genießt einfach die nächsten paar Minuten, 15 oder 20. Ich weiß nicht genau, wie lange ich predigen werde, die wir jetzt hier zusammen verbringen werden. In ein paar Minuten werde ich aus der Stadt raus sein und von da aus wird dann auch schon die Landschaft schöner. Also ich denke, dass man wahrscheinlich diese Predigt schon auch genießen kann, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass es vielleicht komisch ist. Und noch ein Wort natürlich an den Fahrer. Also konzentriere dich nicht zu sehr auf die Predigt, sondern pass lieber auch ein bisschen auf die Straße auf, nicht, dass dann irgendwie ein Unglück geschieht und du irgendwas machst, was du nachher bereuen würdest. Die Gegend, in der Johannes der Täufer getauft hat, sah so ähnlich aus wie die Stelle, an der wir jetzt heute Nacht taufen werden. Ich bin ja zwar selber noch nie in Israel gewesen, aber hier vor mir auf dem Schreibtisch liegt ein Bildband oder vielmehr ist es ein Bibellexikon, wo einige Fotos drin sind aus der Jordan-Gegend. Und so wie das aussieht, muss das eine sehr fruchtbare Gegend sein. Also auf den Bildern sind sehr viele Wiesen und Bäume und eigentlich sieht das ziemlich genauso aus wie an der Bever, wo wir heute taufen werden, auch wenn das Ganze irgendwie 2000 Kilometer weg ist. So dass ihr vielleicht euch vorstellen könnt, wie das gewesen sein muss, als damals Johannes so die ersten Leute getauft hat, vor 2000 Jahren mittlerweile. Dass es vielleicht sogar eine ähnliche Stimmung hatte, wie Johannes das damals gemacht hat. Und dass da vielleicht auch die Bibel dann dadurch ein bisschen lebendig wird, dass man es sieht oder dass man sich vorstellen kann, genauso ist es damals auch gewesen. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von Johannes, dem Täufer, wie er getauft hat. Und falls ihr Bibeln mit habt, werden die wahrscheinlich im Rucksack sein und der ist dann vermutlich gerade im Kofferraum. Aber falls ihr jetzt eine Bibel mit habt, dann könnt ihr die aufschlagen im Matthäus-Evangelium, Matthäus 3 und ich lese die Verse 4 bis 8 vor. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze umliegende Landschaft des Jordan. Und es wurden von ihm getauft im Jordan alle, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, ihr Penner, wer hat euch unterwiesen, dem künftigen Zorn zu entfliehen? So bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Also offenbar waren es nicht nur so ein paar einzelne oder wenige Leute, die sich von Johannes haben taufen lassen, sondern das scheinen wirklich Massen gewesen zu sein. In Johannes 3, Vers 23 steht, dass Johannes sich extra eine Stelle ausgesucht hat, an der es richtig viel Wasser gab. Also mit so einem kleinen Teich wäre er vermutlich nicht ausgekommen, so ein Feuerlöschteich oder sowas hätte nicht gereicht, weil den hätte er in kürzester Zeit leer getauft. Also jeder, der ins Wasser geht, der kommt ja auch nass wieder raus und der nimmt ein bisschen was von dem Wasser mit und vermutlich wäre das irgendwie 2-3 Tage gut gegangen und dann hätte Johannes da irgendwo in so einer Pfütze gestanden und das wäre alles fürchterlich schlammig gewesen, aber er hätte einfach nicht mehr genug Wasser gehabt. Und wir haben das ja auch mal erlebt, ich weiß nicht, vielleicht waren ein paar Leute von euch dabei, bei einer unserer letzten Taufen, ich weiß nicht, die vorletzte Taufe, was glaube ich, haben wir auch an der Bever getauft und wir hatten alles ziemlich gut vorbereitet, aber es hatte sich keiner die Mühe gemacht oder es hatte keiner dran gedacht, dass man vielleicht auch mal bei der Taufstelle gucken müsste. Und als wir dann angekommen waren, da, es war im Hochsommer, war irgendwie die Taufstelle total ausgetrocknet und es war bloß noch so in der Mitte der ehemals großen Talsperre so ein bisschen Wasser und die Täuflinnen und Täufer mussten schon ziemlich weit rausgehen, um da überhaupt noch ein bisschen Wasser zu finden. Aber ich glaube, das wird heute wahrscheinlich anders sein. Es hat ja noch die letzten Tage sogar ein bisschen geregnet. Oder jedenfalls im Wetter hat es geregnet. Ich weiß nicht, ob es in Remscheid auch so war. Und ich vermute einfach mal, dass da eben auch entsprechend dann Wasser sein wird. Und eigentlich ist es eine ziemlich seltsame Sache oder eigentlich ziemlich abgefahren, dass so viele Leute zur Taufe von Johannes gekommen sind. Er war ja eigentlich nur ein Vorbote für Jesus, ein Wegbereiter, der den Menschen ausrichten sollte, dass der Messias unterwegs war. Und alles, was Johannes anzubieten hatte, war die Botschaft, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen war und dass bald eine neue Zeit anbrechen würde, wenn Jesus seinen Dienst anfing. Jesus war also noch gar nicht da, oder das heißt, er hat schon gelebt und er hatte natürlich auch schon Freunde, aber man hat es noch nicht erkannt, also er war noch nicht so richtig in seinem Dienst drin, er hatte noch niemanden geheilt, er hatte noch kein Wunder getan, als Johannes angefangen hat zu taufen. Und doch wusste Johannes einfach, dass der Messias kommen wird und Gott hatte ihn als so einen Wegbereiter eben gesetzt und er war jemand, der darauf aufmerksam machen sollte und den Leuten sagen sollte, bald kommt der Messias. Und seine ganze Botschaft war deshalb, tut Buße, ändert euch, lauft nicht mehr vor Gott weg, versteckt euch nicht mehr hinter irgendeiner gesetzlichen Frömmigkeit, sondern bereitet euch darauf vor, dass Gottes Sohn selber kommt. Und diese einfache Botschaft schlug offenbar ein wie eine Bombe, sodass alle kamen und Johannes hörten. Und wenn man das mit dem Aufwand vergleicht, den wir heutzutage manchmal betreiben, damit bloß ein einziger Mensch mal zu Jesus kommt, dann scheint es schon ganz schön seltsam zu sein, dass da jemand mit einer so einfachen Botschaft so viele Leute angesprochen hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das Angebot vorstellt, was Johannes den Menschen zu machen hatte, dann kann man es eigentlich auch wieder verstehen. Denn Buße bedeutet ja eigentlich nichts anderes als umkehren, also jedenfalls so vom griechischen Wort her, Metanoia, was steht da im Grundtext, heißt es einfach nur umdenken. Und ich weiß, dass Buße irgendwie für viele Leute heutzutage wie etwas Negatives klingt und man denkt da die ganze Zeit an irgendwelche fiesen Sachen, die man machen muss und an Büßen, aber es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Buße hat nichts mit Büßen zu tun, jedenfalls nicht vom Sinne des Neuen Testamentes her, sondern es heißt einfach nur, dass man erkennt, dass es etwas Besseres gibt als das, was man jetzt im Moment gerade hat und dass man sich dafür entscheidet, dass man dieses Bessere annimmt. Und das ist eigentlich die Botschaft gewesen oder der Kern der Botschaft, den Johannes den Menschen gegeben hat. Nämlich, es gibt etwas viel, viel Besseres als das Leben, was ihr jetzt habt. Es gibt etwas viel, viel Besseres als dieses gesetzliche Leben, das ihr momentan lebt. Es gibt etwas viel, viel Besseres als die Sünden, die ihr im Moment macht. Es gibt etwas viel Besseres und das kommt. Es ist noch nicht ganz da. Es ist vielleicht noch so ein bisschen wie so eine Morgenröte. Man sieht irgendwie, dass der Morgen kommt, aber die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen. Aber es wird kommen. Und das war das, was Johannes eigentlich die ganze Zeit gepredigt hat und immer gesagt hat, hey, nach mir kommt einer, da bin ich noch nicht mal wert, ihm die Bibel hinterher zu tragen. Ich bin noch nicht mal wert, ihm seine Sandalen zuzuschnüren, weil der ist viel, viel größer als ich. Und ich mache darauf aufmerksam, dass jemand kommt und dass ihr jetzt schon Buße tun könnt, dass ihr jetzt schon irgendwie umkehren könnt, dass ihr jetzt schon Gott suchen könnt und euch darauf vorbereiten könnt, dass irgendwann einmal, bald in ganz naher Zukunft, der Messias kommt. Und die Leute, vor denen Johannes da gepredigt hat, die kannten eigentlich vom Anfang ihres Lebens an nichts anderes als nur Gebote. Und ein Gott, der eigentlich nie mit einem zufrieden ist und mit dem man nur leben kann, indem man seinen ganzen Gesetzen gehorcht. Denn die Predigten, die Johannes hielt, sprachen eine ganz andere Sprache. Er hatte zwar nichts an den Maßstäben Gottes geändert, die Gebote behielten weiterhin ihren Stellenwert, Sünde war immer noch Sünde und diejenigen, die sich taufen ließen, die bekannten vorher ihre Sünden. Und dennoch war seine Botschaft ganz anders, denn er bereitete die Menschen auf den Erlöser vor, auf Jesus, der sterben und auferstehen würde, für die Erlösung der Sünden und für eine völlig neue Dimension des Lebens mit Gott. Und das ließ natürlich niemanden kalt, das wollte jeder hören und viele, viele Leute ließen sich taufen. Und die einzigen, die Johannes offenbar nicht taufen wollte, das waren Anhänger der religiösen Sekten der Sadduzäer und der Pharisäer. Und eigentlich waren das äußerlich die frommsten Typen, die überhaupt rumgelaufen sind. Das waren Leute, die wirklich nach Gottes Maßstäben leben wollten. Und trotzdem hat Johannes sie wieder nach Hause geschickt und hat ihnen gesagt, hier, kommt wieder, wenn ihr rechtschaffene Früchte der Buße zeigen könnt. Kommt wieder, wenn ich sehe, wie das in eurem Leben sich wirklich etwas geändert hat. Kommt wieder, wenn ihr zeigen könnt, dass ihr wirklich Interesse daran habt, diesen Jesus kennenzulernen, der nach mir kommt. Und so wie ihr jetzt lebt, so wie ihr jetzt seid, werde ich euch nicht taufen. Und eigentlich konnte er damit jetzt nicht so die traditionellen Sünden des Alten Testamentes meinen. Er konnte nicht meinen, wie das diese Pharisäer, die zu ihm gekommen sind, diese Schriftgelehrten, dass die irgendwie jemanden umgebracht haben, dass sie lügen würden, dass sie Ehe brechen würden, dass sie klauen würden oder sonst irgendwas, weil das haben sie mit absoluter Sicherheit nicht gemacht. Und trotzdem, obwohl sie sich so peinlich genau an Gottes Gesetze gehalten haben, wollte Johannes sie nicht taufen. Warum wohl nicht? Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil sie nicht Buße von ihrer Selbstgerechtigkeit taten. Das waren Menschen, die dachten, dass sie sich die Liebe Gottes und die Gottes Gerechtigkeit verdienen könnten. Dass sie durch gute Taten und zusammengebissene Zähne eine Heiligkeit erreichen könnten, die Gott irgendwann beeindrucken würden. Und ganz genau damit waren sie im Irrtum. Alle Menschen brauchen einen Erlöser und niemand kann aus sich selbst heraus heilig und gerecht sein. Und genau darum ging es eben in der Taufe des Johannes. Wer sich taufen ließ, gab zu, Gott zu brauchen und es ohne ihn nicht zu schaffen. Und wer sich von Johannes im Jordan untertauchen ließ, gab damit zu, einen Erlöser zu brauchen. Also die Taufe war nicht die Buße und die Bekehrung, der eigentliche Sinneswandel hatte schon vorher stattgefunden. Und bei wem er eben nicht stattgefunden hatte, den taufte Johannes auch nicht. Und bei uns ist das heute genau das Gleiche. Wir taufen Menschen, die ihre Umkehr schon hinter sich haben. Durch die Taufe wird niemand Christ, sondern jeder, der sich taufen lässt, sagt damit allen Anwesenden, dass er schon Christ geworden ist. Und aus diesem Grunde glauben wir auch nicht, dass die Kindestaufe eine richtige Taufe ist, denn da hat es vorher keine Bekehrung zu Jesus gegeben. Und viele von euch kennen wahrscheinlich so diesen Witz, der ist in Freikirchen einigermaßen üblich, wo ein Landeskirchenpfarrer und so ein Baptistenpastor zusammensitzen und sie trinken Kaffee. Und der Pfarrer rührt sich gerade Milch in den Kaffee und sagt dann nachdenklich zum Baptisten, hör mal, ich habe das irgendwie nie so ganz verstanden, warum ihr eigentlich immer so einen Stress macht irgendwie mit der Taufe, warum die Taufe unbedingt jetzt nach der Bekehrung sein muss und warum die nicht auch vor der Bekehrung sein kann und warum das nicht reicht, irgendwie, dass dann die Leute einfach in der Konfirmation sich nochmal zu der Taufe stellen. Und eigentlich ist das doch total irrelevant, was jetzt irgendwie vorher kommt und was nachher kommt. Das ist doch genauso egal, wie wenn ich jetzt hier, ob ich jetzt vorher den Kaffee in die Tasse tue und dann die Milch draufschütte oder ob ich erst die Milch reintue und dann den Kaffee draufschütte. Das ist doch eigentlich total egal. Hauptsache, das Ergebnis ist nachher Milchkaffee. Und dann sagt der Baptistenpastor, tja, irgendwo hast du natürlich schon recht. Also jetzt, was so den Kaffee angeht, ist das sicherlich total egal, ob du jetzt erst den Kaffee reintust in die Tasse oder ob du jetzt erst die Milch reinschüttest. Aber in der Bibel wird ja die Taufe in Römer 6 nicht mit Kaffee und Milch verglichen, sondern da wird es verglichen mit Sterben und beerdigt werden. Und dass wir durch die Bekehrung zu Jesus sterben, unser Leben in den Tod geben und dass wir in der Taufe das alte Leben beerdigen. Und du wirst schon zugeben, dass es einen großen Unterschied macht, ob man erst stirbt und dann beerdigt wird oder ob man erst beerdigt wird und dann stirbt. Und genau so ist es. Wir taufen nur Leute, die schon in Christus gestorben sind und die jetzt sagen, hey, wir wollen unser altes Leben begraben und wir wollen ab jetzt nur noch das Jesusmäßige Leben leben und wir haben Sachen früher gemacht, die wir jetzt hinter uns haben. Wir wollen nicht mehr so leben, wie es früher der Fall war, sondern wir gehen jetzt irgendwie einen ganz anderen Weg und wir gehen jetzt diesen Weg mit Jesus. Und falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe jetzt keine Zeit nochmal groß auf Römer 6 einzugehen, dann macht das doch einfach. Das ist der Anfang von Römer 6 und da geht es eben darum, dass wir in der Taufe unser altes Leben begraben. Jetzt haben wir leider gerade irgendwie nicht mehr so viel Zeit dafür. Vermutlich seid ihr jetzt schon irgendwo in den Feldern und Wiesen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ortsfremden jetzt auch immer mehr schon auf die Wegbeschreibungen gucken, um da nicht die Abfahrten zu verpassen. Und deswegen, ja, ich mich bemühe jetzt einfach mal schon ziemlich bald zum Schluss zu kommen. Und ich weiß, dass das auch überhaupt nichts Neues ist. Die alten Gemeindehasen oder die Leute, die schon lange bei den Freaks dabei sind, die haben schon viele Taufpredigten gehört und ich habe auch schon ganz schön viele Taufpredigten gehalten. Und trotzdem ist Taufe für mich immer wieder ein guter Moment, um nachzudenken und mir neu bewusst zu machen, dass ich unwiderruflich mit Jesus unterwegs bin. Und Wolfgang vergleicht die Taufe immer gerne mit einer Hochzeit und sagt, dass die Taufe sowas ist wie die Hochzeit mit Jesus, also der Punkt, wo man wirklich sagt in aller Öffentlichkeit, ich will mein Leben mit Jesus verbringen. In guten und in schlechten Tagen will ich bei ihm sein, in Krankheit und in Leid, genauso wie Sonnenschein und wenn es uns allen gut geht. Und ich will wirklich mein Leben mit diesem Jesus verbringen, unwiderruflich, und das nur der Tod entscheiden kann. Und manchmal gerät das über die Jahre in Vergessenheit, dass das eine Beziehung ist, die uns einmal unheimlich wichtig war. Und ich denke, das ist wie bei jeder Liebesbeziehung, solange man noch nicht zusammen ist, irgendwie kann man sich nichts Besseres vorstellen, als mit demjenigen, den man jetzt gerade liebt, zusammen zu sein. Und wenn man dann auch noch heiratet, dann ist das ja für viele der schönste Tag des Lebens, so wird das unheimlich oft beschrieben. Und es ist auch wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Aber wenn man dann schon ein paar Jahre zusammen ist, dann scheint es oft so zu sein, dass der Alltag einen einholt und dass so viele Alltagsprobleme da sind und dass man das, wonach man sich früher so unheimlich doll gesehnt hat, gar nicht mehr so richtig schätzen kann. Und ich weiß, dass das leider auch vielen wie bei der Beziehung mit Jesus so geht, dass man anfängt mit ihm zu leben, dass man sich taufen lässt und dass es etwas total Geniales ist. Und Taufe ist wirklich etwas richtig Besonderes. Ich kenne fast keinen, der sich als Erwachsener hat taufen lassen und nicht vorher unheimliche Anfechtungen hatte und sich da die letzten paar Tage oder manchmal schon die letzten Wochen davor Gedanken gemacht hat, ob das wirklich gut ist, ob er wirklich jetzt das Leben mit Jesus verbringen will oder ob es vielleicht doch besser wäre, die Taufe nochmal ein Jahr aufzuschieben oder sich vielleicht gar nicht taufen zu lassen. Und ich weiß, dass das etwas total Normales ist. Das sind so die letzten Versuche des Teufels, uns davon abzubringen, jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit das wirklich klar zu machen, dass wir mit Jesus zusammengehen. Und es ist also etwas wirklich Besonderes. Es ist etwas Besonderes für uns, die wir uns taufen lassen. Es ist etwas Besonderes für die Gemeinde, die tauft. Es scheint etwas zu sein, wovor der Teufel Angst hat. Und es ist wirklich etwas Besonderes. Und doch ist es so, dass die Beziehung zu Jesus dann in den nachfolgenden Jahren manchmal etwas ganz Alltägliches wird. Und die ganzen Sachen, wo man vorher wusste, dass es etwas Besonderes ist, sind auf einmal gar nichts Besonderes mehr. Und man gewöhnt sich daran, dass man gesegnet ist. Man gewöhnt sich daran, dass man eine Gemeinde hat. Man gewöhnt sich daran, dass man Glaubensgeschwister hat. Man gewöhnt sich daran, dass Gott zu einem redet. Man gewöhnt sich vielleicht sogar daran, dass man übernatürliche Sachen mit ihm erlebt. Und es wird irgendwann etwas Alltägliches. Und vielleicht ist Taufe oder die Taufe, die wir heute feiern, ein Punkt, wo man sich nochmal neue Gedanken machen kann und wo du dir auch nochmal neue Gedanken darüber machen kannst, was die Beziehung mit Jesus eigentlich wert ist und was es für eine kostbare Sache ist, dass wir Kinder Gottes sein können und dass es bei aller Alltäglichkeit und bei allem sich dran gewöhnt haben, doch etwas Heiliges ist. Und heilig heißt nichts anderes als, dass es beiseite gesetzt ist, dass es einen Ehrenplatz in unserem Leben haben sollte und dass diese Beziehung mit Jesus etwas ganz, ganz Kostbares ist. Und wenn es dir jetzt so geht, dass du das auch merkst, ja, eigentlich ist das für mich Alltagsbeziehung geworden, dass ich mit Jesus lebe, dann lass doch nochmal irgendwie deine eigene Taufe Revue passieren, wenn du gleich an der Taufstelle angekommen bist. Dann denk doch nochmal daran, wie es bei dir gewesen ist, wie die Vorfreude da war, wie die erste Zeit danach gut gewesen ist und wie schön es war, aus dem Wasser auszusteigen und triefnass zu sein und Leute da zu haben, die einem Hände auflegen und für einen beten. Und dass es wirklich ein besonderer Tag in deinem Leben gewesen ist und dass es der Anfang einer ganz besonderen Beziehung mit Jesus ist. Und dass es der Tag war, an dem du quasi symbolisch mit Jesus die Ringe getauscht hast und gesagt hast, ja, mein ganzes Leben werde ich mit dir verbringen und nachher auch die Ewigkeit. Und wir wollen das gleich auch noch für die Täuflinge beten, dass ihr in eine immer tiefere Beziehung mit Jesus reinkommt, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes immer mehr kennenlernt und dass ihr immer mehr merkt, dass es wirklich rockt, ein Kind Gottes zu sein. Bis gleich. Amen.